Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Omikron rauscht weiter durchs Land. Morgen wird sich wieder eine MPK damit befassen. Nach allem, was man bisher hört, sind keine neuen Maßnahmen geplant. Aber vorerst soll es auch noch keine Lockerungen geben. Dem Robert-Koch-Institut wurden 85.440 Neuinfektionen gemeldet. Außerdem kamen innerhalb eines Tages 54 Todesfälle dazu. Allerdings wissen wir ja, dass die Sonntagszahlen wegen des Meldeverzugs am Wochenende in der Regel zu niedrig angegeben sind. Die 7-Tage-Inzidenz hat zum ersten Mal den Wert von 800 überschritten und zeigt damit steil nach oben. Der Expertenrat der Bundesregierung warnt vor Belastungen der Krankenhäuser. Das betrifft auch die Normalstationen, auf die Patienten eigentlich aus anderen Gründen eingeliefert werden. Patricia Schäfer berichtet.
Routinefall in einer Notaufnahme in Regensburg. Ein Patient mit Verdacht auf eine Corona-Infektion wird eingeliefert, sofort getestet. Und es bestätigt sich, es ist Omikron. Die neue Welle ist im Anrollen. Das heißt, auch viele Mitarbeiter werden sich krank melden. Darauf bereitet sich auch das Uniklinikum Regensburg vor.
Wir haben Studenten zum Beispiel zusätzlich akquirieren können. Wir haben Menschen, die Mitarbeiter, die in Teilzeit gearbeitet haben, die haben ihr Pensum erhöht. Wir haben Teams zusammengestellt, die fest in den Schichten gearbeitet haben.
Ich darf alle wieder sehr herzlich begrüßen.
Dr. Zimmermann leitet nicht nur die Notaufnahme, sondern koordiniert auch die Abstimmung mit den anderen Kliniken und niedergelassenen Ärzten der Region.
Wir sehen nach wie vor steigende Inzidenzen. Das spiegelt sich nicht in der Krankenhausbelegung.
Die wöchentliche Videokonferenz der Ärzte und Kliniken, ein wichtiges Mittel, um Patientenströme zu leiten. Falls ein Krankenhaus vollläuft, wissen alle sofort, wo noch Platz ist. Zum ersten Mal wird berichtet, auch auf den Normalstationen kommt die neue Welle an.
Da machen wir uns noch ein bisschen Sorgen, was auf uns zukommt, aber aktuell ist es auch ganz ruhig.
Seit 5 Tagen sind alle positiv Getesteten in Regensburg mit der Omikron-Variante infiziert. Doch noch müssen nur wenige Patienten stationär behandelt werden.
Ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Wir erwarten, dass die Krankenhauspatienten zunehmen, schnell zunehmen. Aber ich mache mir mehr Sorgen um das Personal als um die Patienten.
Warum?
Wenn wir dort zunehmende Ausfallraten haben, dann kann die Versorgung im Krankenhaus schon an die Grenzen kommen.
Auch Deutschlands zweitgrößtes Klinikum, das der Ludwig-Maximilians-Universität in München, bekommt in den letzten Tagen Personalprobleme wegen Omikron.
Wir hatten noch nie so viele Ausfälle. Also wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen haben sich die Zahlen verdreifacht bei Ausfällen beim Personal.
Um auch mit wenig Personal möglichst viele Patienten versorgen zu können, hat man hier ein Mittel gefunden, das so schlicht wie effizient ist. Provisorische Wände im Flur unterteilen 2 Normalstationen.
Wir haben Normalstationen so umgebaut, dass es möglich ist, flexibel in einen Covid-Bereich zu verwandeln. Wir können das hin und her schieben. Je nachdem, wie viel kommen, können wir Bereiche umwidmen in einen Covid-Bereich oder in einen Nicht-Covid-Bereich.
Viele Strategien mit einem Ziel, immer alle Patienten versorgen zu können. Die Regensburger Hubschrauberstaffel zum Beispiel fliegt mit festen Teams, damit im schlimmsten Fall nur wenige Kräfte ausfallen, auch wenn Omikron wirklich zuschlagen sollte.
Ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Wir sind vorbereitet und haben einen Plan, wo unsere Patienten hinkommen. Und mal sehen, vielleicht bleibt die große Welle im Krankenhaus auch aus.
Ob die Omikron-Welle die Kliniken trifft oder nur vorbeischwappt, das werden wir in 2 bis 3 Wochen wissen.
Für den 20. Januar 1942 hatte Gestapo-Chef Reinhard Heydrich in die Villa am Großen Wannsee eingeladen. Zu einer Besprechung mit anschließendem Frühstück. Was besprochen wurde, hat ein Protokoll festgehalten, das nach dem Krieg in den Aktendepots des Auswärtigen Amtes gefunden wurde. Protokolliert hatte Adolf Eichmann, dem in den 60er Jahren in Jerusalem der Prozess gemacht wurde, bei dem der SS-Mann weitere historische Details beisteuerte, bis hin zum Cognac, den man am Kamin zu sich nahm. Als Prozessbeobachterin prägte Hannah Arendt dafür den Begriff von der Banalität des Bösen. Der Spielfilm Die Wannsee-Konferenz, den das ZDF morgen Abend ausstrahlt, lenkt darauf das Hauptaugenmerk, dass auf dieser Veranstaltung der Zivilisationsbruch daherkam wie eine x-beliebige Vorstandskonferenz. 15 Männer Gefall- und karrieresüchtig, um Zuständigkeiten rangelnd, nach oben buckelnd, zur Seite tretend. Und die ihre unfassbare Barbarei mit Bürokratendeutsch ummäntelten. Dazu gleich noch ein Gespräch. Zunächst zeigt Claudio Armbruster Auszüge des Films.
Es ist eine Besprechung mit Frühstück. Wie in einer Firma, wie heute. Die Teilnehmer diskutieren, wie sie eine Aufgabe effizient, schnell und kostengünstig bearbeiten können. Es geht um 11 Millionen. Morde.
Die Judenfrage kann nur als gelöst betrachtet werden nach der vollständigen biologischen Ausmerzung des gesamten Judentums bis zum Ural. Das ist die Zielvorgabe. Die Aufgabe, die das Schicksal uns gestellt hat.
Das war mal Gegenwart. Das war mal ein Heute. Und das vor Augen zu führen, hat mich dann auch bewogen, diesen Film zu drehen. Weil diese Leute, die da sitzen, das sind sehr intelligente Menschen gewesen.
Intelligente Menschen, die nach intelligenten Methoden suchen. Tötungsmethoden.
Meine Sorge gilt allein unseren Männern und der seelischen Belastung, die die Endlösung für sie darstellt.
Das Töten soll menschenfreundlich ablaufen. Menschenfreundlich für die Täter.
Jegliche Nähe und mitleiderregenden Reize fallen weg. Dass wir hierdurch einen angenehm technischen, effizienten und vollkommen anonymen Vorgang erreichen, der von unseren Männern auf eine sehr distanzierte Art und Weise durchgeführt werden kann.
Das für mich Erschreckende an dieser anderthalbstündigen Unterredung war die Selbstverständlichkeit des Vorgangs. Man musste ein Problem lösen und man wusste nicht wie. Und es ging natürlich auch um Macht.
Das ist wie beim Kameradschaftsabend. Am Ende geht es immer darum, wer den Hut auf hat. Nur ohne Bier.
Schade eigentlich.
Der Film zeigt nicht die Gräueltaten, nicht die Morde. Er bleibt bei der Konferenz. 100 Minuten Völkermordplanung in Beamtendeutsch.
Der Vorgang selber, korrekt durchgeführt, ist nach 10 bis 15 Minuten erledigt. Anschließend erfolgt die Belüftung der Räume sowie Abtransport und Entsorgung.
Vom Zug gleich ins Gas. Es ist also keine Unterbringung erforderlich.
Das ist sehr effizient.
Dieser Film wird wahrscheinlich auch aufregen und das soll er auch. Und ich finde es richtig, dass man über diesen Film redet. Sonst hätten wir einen Fehler gemacht, sonst hätte ich einen Fehler gemacht.
Dieser Film ist ein eiskaltes Meisterwerk. Eben weil er ausschließlich die grausame Banalität dieser Konferenz zeigt.
Wenn uns das wirklich die Blutbäder der Erschießungen erspart und unsere Männer dadurch geschont werden, dann ist mir das eine große Erleichterung. Zu wissen, dass wir alles getan haben, was menschenmöglich ist.
Eine Besprechung mit Frühstück. Wie in einer Firma. Wie heute.
Das war's.
Obergruppenführer. Die Wannsee-Konferenz. Darüber wollen wir mit einem der bekanntesten und gewichtigsten deutschen Politikwissenschaftler sprechen. Mit Herfried Münkler von der Berliner Humboldt-Universität. Guten Abend, Herr Professor Münkler.
Guten Abend, Frau Slomka.
Diese Bürokratie der Barbarei, das, was Hannah Arendt die Banalität des Bösen nannte, ist es das, was dieses Protokoll zur Wannsee-Konferenz für die Nachwelt festgehalten hat in Ihrer Einschätzung und Einordnung?
Ja, dieses Protokoll, von dem ja nur ein Exemplar auf uns gekommen ist und im Archiv des Auswärtigen Amtes überlebt hat, ist eine Form, in der die Organisation des Völkermordes besprochen wird, in der die verschiedenen Institutionen und Stellen des Deutschen Reiches miteinander koordiniert werden und in dem gewissermaßen in einer brutal distanzierten Sachlichkeit über menschliche Schicksale gesprochen wird. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, auch im Hinblick auf diesen Film. Mhm. Es unterhalten sich hier Leute sozusagen, als würden sie einen komplexen Prozess organisieren, aber was das Ergebnis dessen ist, ist ein gigantischer Völkermord.
Wobei man dazu sagen muss, dass der nicht erst mit dieser Konferenz begann. Den gab es ja schon längst. Also wenn man an die Massenerschießungen von 33.000 Juden und Jüdinnen bei Babi Yar, bei Kiew zum Beispiel denkt. Also der Holocaust als solcher hat ja durchaus schon begonnen.
Der Holocaust beginnt im Prinzip mit dem Überfall auf Polen. Da sind also dann die ersten Massenerschießungen und setzt sich dann intensiver fort nach dem Angriff, dem Überfall auf die Sowjetunion. Aber das wird ja auch in diesem Film angesprochen. Das ist sozusagen noch nicht industrialisiert, noch nicht in großem Stile organisiert und man denkt darüber nach, wie man das Ganze effektivieren kann. Und dabei tut sich dann vor allen Dingen Eichmann hervor, als der dann auch später in der Geschichte bekannt gewordene Organisator des Völkermordes. Mhm.
Dieser Film und überhaupt die Wannsee-Konferenz als solche mit den historischen Dokumenten und auch den Ausführungen von Eichmann, die konzentriert sich ja auf die Täter und blickt quasi in die Abgründe dieser Barbarei. Aber das sollte ja auch nicht den Blick verstellen auf die Gesellschaft, die dahinter stand, auf die Mittäter, die ausführten und auch gerne ausführten.
Ja gut, die bleibt im Film selber außen vor. Die wird dann teilweise in der Dokumentation thematisiert. Das ist auch, denke ich, wichtig. Diejenigen, die man im Film vor Augen hat, sind die eigentlichen Organisatoren. Ein paar Bedenkenträger darunter, aber die Bedenken gelten hier eigentlich nicht dem Völkermord und seinen Folgen, sondern eher, welche Spuren das möglicherweise an der psychischen Verfassung der Erschießungskommandos und Ähnlichem hinterlässt. Also man möchte fast sagen, das ist in seiner Brutalität kaum steigerbar, nicht? Und Hannah Arendts Äußerung im Eichmann-Prozess in Jerusalem, sei sie der Banalität des Bösen begegnet, ist natürlich auch immer eine heikle Formulierung. Das ist auch damals so diskutiert worden, weil auf der einen Seite die Banalität hervortritt, aber auf der anderen Seite man gewissermaßen die Spur des Mordes, des Elends und der Brutalität immer mitdenken muss.
Also es wurde ja damals auch darüber diskutiert, dass Banalität vielleicht auch eher im Amerikanischen, Hannah Arendt lebt ja in den USA, zu verstehen sei als etwas Allgemeingültiges. Aber was man ja auf jeden Fall in dem Protokoll dieser Wannsee-Konferenz und auch bei der Verfilmung merkt, das Böse, das Unmenschliche, das Barbarische, das kommt nicht polternd in, ich sag mal, Springerstiefeln und mit ordinärem Tonfall daher, sondern das sind promovierte Juristen, Beamten, die da am Tisch sitzen, da werden Häppchen gereicht, da wird der Cognac am Kamin eingenommen, da ist der Scheitel gerade gezogen und die Krawatte sitzt.
Richtig. Nicht also sozusagen aus dem Blick bleiben die Sadisten und die brutalen Figuren, die mit der unmittelbaren Gewalt befasst sind. Ja, man überlegt im Kontext der Wannsee-Konferenz geradezu, wie man möglichst das effektiviert, möglichst wenig seelische Folgen bei den unmittelbaren Tätern hinterlässt. Und wenn man das mit einem gewissen Abstand dann noch einmal sich durch den Kopf gehen lässt, dann wird vielleicht gerade in einem Film, der nur die Täter und nicht die Opfer in den Blick fasst, das Ungeheuerliche dieses Vorgangs noch sehr viel deutlicher sichtbar. Aber dafür muss man darüber noch mal nachdenken. Und das wird nicht im ersten Anschauen einem so deutlich.
Sagt Professor Münkler. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Das Interview haben wir vor einer Stunde geführt. Den Film, die Wannsee-Konferenz, können Sie hier morgen Abend um 20.15 Uhr sehen mit einer anschließenden ausführlichen Dokumentation. Oder beides schon jetzt in der Mediathek abrufen. Und jetzt macht erstmal Heinz Wolf weiter mit den Nachrichten.
Wenige Tage vor den ersten Beratungen im Bundestag über eine Corona-Impfpflicht nehmen die Pläne der Befürworter Konturen an. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese, der zusammen mit anderen Abgeordneten der Ampelkoalition Eckpunkte einer Impfpflicht ab 18 Jahren vorbereitet, nannte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa Einzelheiten. Demnach sollte die Pflicht auf 1 bis 2 Jahre befristet sein und für nicht mehr als 3 Impfungen gelten. Aus Protest gegen die Corona-Auflagen sind in Brüssel zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Nach Schätzungen der Polizei versammelten sich etwa 50.000 Demonstranten in der Brüsseler Innenstadt. Einige von ihnen warfen Gegenstände auf Polizisten und beschädigten Gebäude. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Mindestens 70 Personen wurden festgenommen. In Oslo haben mehrtägige Gespräche zwischen den militant-islamistischen Taliban und westlichen Vertretern begonnen. Hintergrund des Treffens ist die Menschenrechtslage sowie die humanitäre Krise in Afghanistan. Die Taliban sollten auch Vertreter der afghanischen Opposition, Journalisten und Menschenrechtler treffen. Es ist das erste Mal seit ihrer Machtergreifung, dass die Taliban mit einer Delegation in ein westliches Land reisen. Nach dem Angriff der Terrormiliz IS auf ein Gefängnis im Nordosten Syriens dauern die Gefechte weiter an. Inzwischen wurden mehr als 130 Menschen getötet, darunter auch Zivilisten. IS-Kämpfer hatten am Donnerstag den Angriff begonnen, um inhaftierte Anhänger zu befreien. Von Kurden angeführte Truppen versuchen mit Unterstützung der US-Luftwaffe, das Gefängnis wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen.
Der Ukraine-Konflikt, die Spannungen mit Russland ziehen weitere Kreise. Nicht nur im Baltikum schaut man mit Sorge auf den Truppenaufmarsch der Russen. Auch in Schweden wird darauf reagiert, zumindest auf Seiten des schwedischen Militärs. Das seine Präsenz auf der größten schwedischen Ostseeinsel Gotland sichtbar verstärkt. Man wolle Russland seine Verteidigungsbereitschaft demonstrieren, erklärte der schwedische Verteidigungsminister. Schweden ist, wie das benachbarte Finnland, nicht Mitglied der NATO. Henna Hebestreit berichtet.
Stürmisch ist es in diesen Tagen auf Gotland, dessen pittoreske Hauptstadt Visby schon oft als Kulisse diente. Pippi Langstrumpf und deutsche Krimis wurden hier verfilmt. Jetzt ist Gotland Kulisse für ein ganz anderes Schauspiel. Seit Tagen inszeniert sich Schwedens Militär als bereit, jeden Angreifer von der Insel fernzuhalten. Wir haben natürlich eine Menge militärischer Aktivitäten in Europa. Deshalb ist die Situation ganz klar gespannt. Hier auf Gotland ist es heute aber recht ruhig. So ruhig wie eigentlich immer in den letzten 200 Jahren, in denen Schweden in Frieden lebt. Aus ihren Strandbunkern haben Schwedens Verteidiger schon lange keine Angreifer mehr beobachtet. Trotzdem rüsten sie auf, schicken großzügig eigenes Bildmaterial in die Welt, wie sie weitere Soldaten und Ausrüstung nach Gotland bringen. Die Insel könnte nach Meinung von Militärstrategen bedroht sein, sollte Russland neben der Ukraine auch das Baltikum ins Visier nehmen. Wenn man irgendetwas gegen die baltischen Staaten unternehmen möchte, gerät Gotland in den Fokus. Denn Verstärkung für diese NATO-Staaten käme dann über die Ostsee, vielleicht auch über schwedisches Gebiet. Wenn man die Insel Gotland kontrolliert, kann man diese Verstärkung verhindern. Es ist das Szenario eines dann nicht mehr kalten Krieges, das sie mit ihrem Schaulaufen hier verhindern sollen. Es sei ein Ritual, das immer dann aufgeführt werde, wenn Russland für Schlagzeilen sorge, unterstellen dagegen Kritiker wie der Journalist und Buchautor Matthias Göransson. Das schwedische Militär und der Rüstungskomplex wollen immer zeigen, dass sie noch gebraucht werden. Der einzige Grund für Schweden, das Militär und die Rüstungsindustrie zu brauchen, ist der Nachweis einer Bedrohung. Und woher soll die kommen, wenn nicht von Russland? Damit bezieht er sich auf den Begriff Ryskrek, was seit mehr als 100 Jahren die schwedische Angst vor Russland oder Russen meint, und womit immer wieder auch politisch gespielt wird. Auf Gotland allerdings verfängt er nicht bei allen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen kommen und sich Gotland holen. Ich weiß nicht, mir macht das Angst. Das macht mir keine Angst. Das kennen wir schon, ich mache mir keine Sorgen. Vielleicht ist es ja ein Schauspiel wie das der Wellen. Nach jedem Sturm schlagen die auch wieder friedlich an Gotlands Ufer.
Und dann schauen wir noch in den Süden Europas, nach Italien. Das den Kontinent seit geraumer Zeit überrascht. Mit positiven Wirtschaftsdaten, einem vielgelobten Pandemie-Management und stabilen politischen Verhältnissen. Dass der aktuelle Ministerpräsident Draghi damit viel zu tun hat, erkennen selbst seine Konkurrenten an. Insofern blickt nicht nur Italien jetzt gespannt auf die Präsidentschaftswahlen, die morgen beginnen. Wird Draghi seinen Hut in den Ring werfen, um das Amt zu wechseln und Nachfolger von Präsident Sergio Mattarella zu werden? Und was kann das für die politische Stabilität Italiens bedeuten? Andreas Postel berichtet aus Rom.
Der Quirinalspalast in Rom, Sitz der Päpste bis zum Ende des Kirchenstaates und seit 1946 Residenz des Staatspräsidenten der Republik Italiens. Eine Parallele gibt es dieser Tage. Wie bei einem Konklave ist auch bei dieser Präsidentschaftswahl zu Beginn noch vieles ungewiss. Jeder in Rom weiß, dass die Frühgenannten oftmals nicht die Gewählten sind. Deshalb hält sich auch der heimliche Favorit Mario Draghi auffällig zurück. Er will nicht verbrannt werden, zu viel steht auf dem Spiel. Der wahrscheinlichste Kandidat ist Ministerpräsident Mario Draghi, weil er einer Regierung der nationalen Einheit vorsteht und daher die Mehrheit hat, die die Regierung unterstützt. Er hat die Zahlen, um zum Präsidenten der Republik gewählt zu werden. Doch ein anderer preschte dieser Tage vor. Der 85-jährige Silvio Berlusconi wollte wohl in erster Linie seinen Machtanspruch im Mitte-Rechts-Lager dokumentieren. Fraglich, ob er die nötigen Stimmen zusammen hätte. Sein Rückzug nun verbunden mit der Forderung, Mario Draghi solle Ministerpräsident bleiben, sonst platze die Regierung. Was folgt, ist ein Drahtseilakt. Der parteilose Sergio Mattarella war 7 Jahre Garant der Stabilität in einem Land, das die politischen Turbulenzen bis zur Selbstbeschädigung treiben kann. Ich denke, die Voraussetzung dafür, dass Draghi Staatsoberhaupt wird, ist, dass dem Parlament bewusst wird, dass Italien eine Person braucht, die für 7 Jahre seinen westlichen Verbündeten, aber auch den Finanzmärkten Stabilität vermittelt. Denn in Wirklichkeit hat die derzeitige Regierung Draghi ihre Aufgabe erfüllt. Diejenigen, die sagen, Draghi solle Regierungschef bleiben, tun dies also nur, weil sie ihn nicht als Präsidenten der Republik haben wollen. Die Frage, ob Draghi Präsident wird, hängt nun maßgeblich davon ab, wer ihm als Regierungschef oder Chefin folgen könnte. In einem Jahr sind Parlamentswahlen und da will sich jede Partei profilieren. Der parteilose Draghi zog wohl zu viel Glanz auf sich. Wenn Draghi Präsident wird, müsste die Regierung umgebildet werden, damit die Parteien mehr Platz haben, weil sie den zukünftigen Wahlkampf gemeinsam bewältigen müssen. Doch sollte Draghi in einem Klima der Zerrissenheit jetzt nicht zum Zuge kommen, würde die Regierung meiner Meinung nach stürzen. Und an diesem Punkt würde ein sehr gefährlicher Moment beginnen, den Italien und damit auch Europa noch nicht erlebt hat. Die Aufbauten für diesen italienischen Wahlkrimi sind voll im Gang. Corona-bedingt wird es einen Wahlgang pro Tag geben. Für die derzeit positiv getesteten Parlamentarier wird sogar ein Drive-In errichtet. Jede Stimme der 1009 Grandi Elettori wird gebraucht, um zu entscheiden, wer für die kommenden 7 Jahre in den Quirinalspalast in Rom einzieht.
Und jetzt nochmal Heinz mit weiteren Meldungen.
Der Schauspieler Hartmut Becker ist tot. Er starb bereits gestern im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin, wie seine Agentur mitteilte. Becker spielte in zahlreichen Filmen mit. Unter anderem stand er für die ZDF-Serie Soko München oder Das Traumschiff vor der Kamera. Auch auf der Theaterbühne war Becker zu sehen, etwa am Residenztheater München. Zum Sport und zunächst zur Handball-Europameisterschaft. Da ist nach dem Spiel heute gegen Schweden für das deutsche Team die Chance auf das Halbfinale weg. Denn am Ende war es eine weitere Niederlage. Wie es dazu kam, Martin Schneider mit dem Spielbericht.
Mitte der zweiten Hälfte kommt die junge deutsche Mannschaft gegen den Rekord-Europameister aus Schweden zum Ausgleich. Die Hoffnung auf das Erreichen des Halbfinals ist da. Auch weil trotz aller Corona-Wirren mit 12 Positivfällen die Moral stimmt. Lukas Stutzke mit dem Anschlusstreffer zum 18:19. Letztlich scheitern die Deutschen aber an einer Vielzahl von sogenannten technischen Fehlern. Das größte Minus im neu formierten Team von Bundestrainer Gislason. Am Ende gewinnen die Schweden mit 25:21, nicht immer so kunstvoll wie hier, spielen am Dienstag gegen Norwegen ums Halbfinale, das Deutschland durch die dritte Niederlage nacheinander verpasst hat.
In der Fußball-Bundesliga hat Spitzenreiter Bayern München bei Hertha BSC Berlin deutlich mit 4:1 gewonnen und seinen 6-Punkte-Vorsprung in der Tabelle verteidigt. Zuvor hatte RB Leipzig den VfL Wolfsburg mit 2:0 besiegt und damit die Krise der Niedersachsen verschärft. Wolfsburg ist nun seit 11 Pflichtspielen sieglos. Karl Geiger und Markus Eisenbichler haben sich beim Heimweltcup der Skispringer in Titisee-Neustadt in starker Olympiaform gezeigt. Geiger, der schon das Skispringen gestern gewann, landete auch heute mit Sprüngen auf 131 und 143 Meter auf Platz 1. Eisenbichler belegte wie am Vortag den dritten Platz. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist bei den Australian Open in Melbourne frühzeitig ausgeschieden. Der 24-jährige Hamburger verlor im Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov deutlich mit 3:6, 6:7 und 3:6. Zverev galt beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres als Mitfavorit auf den Titel.
Und zu guter Letzt unser Blick auf die nächste Woche. Zwei Ereignisse haben wir ja in unserer Sendung schon thematisiert. Die Präsidentschaftswahl in Italien und die nächste MPK zur Corona-Lage. Damit beginnt Laura Barnik ihren Ausblick.
Montag wird erneut in der Ministerpräsidentenkonferenz wie schon vor gut zwei Wochen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Aufgrund der steigenden Zahlen sind unter anderem Neuregelungen bei PCR-Tests geplant. Ob es weitere Lockerungen oder im Gegenteil Verschärfungen geben wird, entscheidet sich morgen. Am Mittwoch wird im Deutschen Bundestag über die Einführung einer Impfpflicht gegen das Coronavirus debattiert. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will eine schnelle Umsetzung. Sollte sich das Parlament für die Impfpflicht entscheiden, könnte diese bereits ab April oder Mai gelten. Wie hier im vergangenen Jahr wird der Bundestag am Donnerstag an die Verbrechen des Holocausts erinnern. In der Gedenkstunde wird die KZ-Überlebende Inge Auerbacher für die Opfer des Nationalsozialismus sprechen. Zudem wird Israels Parlamentspräsident Levi eine Rede halten. 2021 trafen sich die Grünen zu ihrem Parteitag nur digital. Ab Freitag wird das wieder so sein. Dann sollen neben einem neuen Bundesvorstand auch die Co-Vorsitzenden gewählt werden. Ricarda Lang und Omid Nuripur gelten als aussichtsreichste Kandidaten.
Und noch der Blick aufs Wetter zum Start in die neue Woche. Morgen im Westen und Süden ein paar größere Auflockerungen, sonst meist stark bewölkt oder neblig trüb. Vor allem im Osten auch etwas Sprühregen. Höchstwerte zwischen 3 und 9 Grad. Die weiteren Aussichten. Bis Mittwoch ruhiges Wetter mit etwas Sonne, aber auch vielen Wolken, Nebel und etwas Sprühregen. Ab Donnerstag stürmisch und deutlich wechselhafter bei 1 bis 7 Grad.
Das war's von uns. Mit Inspektor Barnaby geht's gleich weiter.
Und um 0.30 Uhr gibt's dann die nächste Heute Express.
Und uns morgen wieder, dann aber erst um 22.45 Uhr. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.